Grün gründen. Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grün gründen. Und heute haben wir ein besonders spannendes Startup zu Gast, Kitecraft. Kitecraft entwickelt fliegende Windkraftanlagen, die Windenergie in einer völlig neuen Art und Weise erzeugen. Und diese Anlagen sind so eine Mischung aus Drohne und Drachen, nutzen 90% weniger Material als herkömmliche Windräder und sind somit erstens kostengünstiger, logistisch viel einfacher, aber auch nachhaltiger. Und die Gründer, allesamt von der TU München, haben sich das Ziel gesetzt, erneuerbare Energien weltweit schneller und effizienter auszubauen. Ich freue mich sehr, Max, dass du heute als Teil des Gründerteams von Kitecraft bei mir bist. Und wir besprechen einfach mal eure Idee, eure beeindruckende Technologie und die Herausforderungen und vielleicht auch die Vision, die dahinter steht und für die Zukunft der Windkraft, was für eine Rolle das spielen wird. Hallo Max, schön, dass du da bist. Ich war ja vor einiger Zeit bei euch vor Ort und durfte mir da schon so ein bisschen einen Eindruck machen. Aber erzähl doch mal einfach, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Windkraft auf diese Weise nutzen zu wollen? Und was hat euch dafür inspiriert?
Ja, hallo Stefanie. Freut mich, dass das sich hier zusammengeht. Da erzähle ich gerne mehr dazu, was wir so machen. Also grundsätzlich ist die Idee, die dahinter steckt, Flugwindenergie, wie es auch genannt wird, die ist gar nicht so neu. Tatsächlich hat die schon mal ein Wissenschaftler 1980 in einem Paper vorgestellt. Seitdem ist die, sag ich mal, da. Allerdings war die Technik noch nicht an dem Stand, dass es tatsächlich umgesetzt werden konnte. Also sowohl was Leistungselektronik, Software, Mikroelektronik, all sowas anging. Das war einfach nicht an dem Stand, wo das wirklich gut machbar war, das tatsächlich auch umzusetzen. Und bei uns ist es dann so damit losgegangen, dass mein Mitgründer, der Florian Bauer, im Endeffekt seine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben hat an der TU München. Mhm. Und sich da im Detail nochmal angeschaut hat, wie kann man sowas jetzt sinnvoll umsetzen. Zu dem Zeitpunkt gab es schon ein paar Projekte, die in die gleiche Richtung gingen. Nicht ganz das Konzept, was wir machen oder das technische Detail. Aber im Endeffekt hat er sich halt angeschaut, was funktioniert, was nicht. Und da ist jetzt das Produkt daraus entstanden, was wir jetzt entwickeln. Und so sind dann wir als Gründerteam eben auch zusammengekommen, mit dabei. Bei den Gründern sind ja noch der André und der Chris. Die haben schon mit Florian an der TU München zusammengearbeitet. Ich bin dann über das Gründernetzwerk in München dazugekommen. Und so sind wir dann 2019 in die Company reingestartet.
Aha. Erzähl doch mal einfach noch mal ganz kurz, wie so ein Ding ausschaut und nach welchem, wie es funktioniert, weil ich glaube, viele können sich da jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen.
Ja, genau, also die Hauptkomponente ist die Drohne / der Kite. Das kann man sich vorstellen wie so ein Doppeldecker Flügel, wie von so einem Flugzeug. Unser Prototyp hat aktuell 2,4 Meter Spannweite. Bei dem ersten Produkt sind es dann 10 Meter Spannweite. Und an diesen Flügeln sind 8 Rotoren dran. Und das Ganze ist dann mit einem Seil an der Bodenstation verbunden. Und das Prinzip ist so, dass wenn wir einmal in der Luft sind, fliegt das System, also dieser Kite/Drache, auf der Bahn von einer liegenden 8 und macht das kontinuierlich. Und dann sind es die Flügel, die den Auftrieb generieren, mit dem Wind, der natürlich vor Ort weht. Die halten das System in der Luft und wir können mit diesen kleinen Rotoren an Bord Strom produzieren. Das heißt, das machen wir, solange halt der Wind weht. Wenn der Wind zu schwach wird oder zu stark wird und wir aus Sicherheitsgründen landen müssen, dann gehen wir über in den Schwebeflug. Da nutzen wir dann die Rotoren als kleine Rotoren wie eine Drohne und starten eben in diesem Prinzip und ziehen das Seil dann dementsprechend ein oder aus, je nachdem, was für eine Phase.
Und was sind so die Herausforderungen für diese Technologie? Also ich meine, wir wissen es bei klassischen Windkraftanlagen, da gibt es viel Diskussion über Verschandelung der Landschaft, dann das Thema, der Rotmilan fliegt irgendwie in die Rotorenblätter. Gibt es irgendwie so Themen, die sich bei euch auch irgendwie stellen, wo ihr das Gefühl habt, da ist noch Arbeit zu tun? Oder was sind so die Themen, die euch beschäftigen?
Gerade Themen Artenschutz, Vogelschutz und auch, ich sag mal, öffentliche Akzeptanz von unseren Anlagen ist natürlich schon ein Thema, dass wir allein in der Entwicklung und sagen wir, in unserer Erprobung mit unserem Pilotsystem schon sehr gut mitbekommen, weil das natürlich ein Feedback ist oder Fragen sind, die wir immer bekommen. Tatsächlich ist es so, dass wir bei all den Dingen sehr viel geringeren Impact haben als eine klassische Windkraftanlage. Dadurch, dass wir einfach deutlich kleiner sind, deutlich weniger Material in der Luft ist, das durch die Gegend fliegt und damit auch weniger Chance, jetzt beispielsweise einen Vogel aus Versehen zu treffen. Das ist natürlich bei uns auch, wir wollen keine Vögel treffen, wollen klassische Windkraftanlagen ja auch nicht. Das können wir jetzt einfach noch nicht mit einer, ich sag mal, großen Datenbasis unterlegen, diese Aussage, dass wir da weniger Impact haben, weil wir natürlich einfach noch nicht so viele Flugstunden haben oder so viele Betriebsstunden wie klassische Windkraftanlagen. Aber dadurch, dass wir eben höher fliegen, dass es weniger Material ist es alles weniger. Genau, oder bei der Sichtbarkeit von dem System, Verschandelung der Landschaft, da ist es deutlich klarer, weil da ist es ja tatsächlich so, dass wir circa 80-90% weniger Material tatsächlich auch in der Luft haben. Und damit ist es natürlich deutlich weniger sichtbar. Gerade auf die Entfernung wird das Seil kaum noch wahrgenommen und dieser Kite als relativ kleines Objekt dann. Und was dann eben auch wichtig ist, das System sieht man ja auch nur, wenn wir tatsächlich Energie produzieren. Klassische Windkraftanlagen stehen ja, sagen wir, in der Landschaft rum, selbst wenn kein Wind weht. Bei uns landet das System in der Bodenstation und ist dann nicht größer als ein kleiner Baum oder eine Hütte oder sowas. Also das ist da kein großer Impact, den wir haben. Ist jetzt aber tatsächlich bei uns von der Entwicklungsseite, von dem Unternehmen her, aktuell kein brennendes Thema, weil das, sag mal, kommt inhärent, sag ich mal, mit dem, was wir als Produkt entwickeln. Da sind wir jetzt gerade an einem Punkt, wo wir, ich sag mal, das ist ein Prototyp, den wir aktuell haben, ganz gut entwickelt haben und sind jetzt gerade dabei, so die ersten Schritte vorzubereiten, um tatsächlich auf die erste Produktgröße hoch zu skalieren und das dann als erstes Pilotprojekt auch einzusetzen.
Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, von dem, was an Strom produziert wird, ich glaube 100 kW ist so die erste, wenn ich richtig weiß, und genau. Dann aber auch skalierbar natürlich. Was erwartet ihr da sozusagen an maximaler Leistung irgendwie am Ende und vielleicht auch, also wo steht ihr jetzt ganz, ganz konkret? Also du hast gesagt, Pilotanlage läuft schon, wenn ich es richtig verstanden habe, aber wann gibt es sozusagen die in Echtbetrieb zu sehen?
Ja, genau. Also wir haben diesen Prototyp, den wir aktuell haben, den haben wir immer beim Wiederlaufen an einem Teststandort tatsächlich ganz in der Nähe von München in Oberbiberg. Da ist es eine Fläche von einem Landwirt einfach. Da haben wir auch schon einen Netzanschluss. Da ist es aber so, dass die Anlage da nicht fest installiert steht, sondern da testen wir einfach tageweise. Das macht in der aktuellen Phase einfach mehr Sinn, weil wir noch einige Verbesserungen dann am System vornehmen und den dafür wieder mit bei uns in die Maschinenhalle nehmen. Also da haben wir auch schon mal ganz kleine Mengen Energie tatsächlich ins deutsche Stromnetz eingespeist. Das haben wir schon mal getan. Und genau, jetzt sind eben die Schritte nötig, weil wir, ich sag mal, alles, was wir eben auf dieser kleinen Größe entwickeln können, gemacht haben. Und jetzt brauchen wir einfach das Ganze in der Größenordnung 10 Meter Spannweite und damit eben diese 100 Kilowatt. Weil so wie bei einer klassischen Windkraftanlage, dass man größere Blätter baut, so in der Art ist es eben auch bei uns, wenn das System größer wird, steigt eben auch die Leistung. Und da ist so 100 Kilowatt die kleinste Anlage, die wirtschaftlich auch Sinn machen kann. Und die nächsten Skalierungsschritte wären dann zu 500 Kilowatt und dann eine Anlage im Megawatt-Bereich. Also wahrscheinlich starten wir dann mit einer 1 Megawatt-Anlage, 3 Megawatt, 5, 6 Megawatt ist auch durchaus vorstellbar und realistisch. Wo dann genau, ich sag mal, das Ende bei uns liegt, das muss man dann nochmal genau sehen. Ist auch immer eine Optimierungsfrage, je nach Windbedingungen. Also da kann man Anlagen ja auch unterschiedlich auslegen, wie dann am Ende so eine Leistungsklasse aussieht. Aber das Ziel ist natürlich, eine Anlage zu haben, die äquivalent ist von der Leistung zu einer klassischen Windkraftanlage, die man heute kennt.
Und das bedeutet dann auch, dass immer die Spannweite größer wird, je höher die Leistung. Also das ist dann korreliert miteinander, oder?
Genau, ist aber kein linearer Zusammenhang, sondern tatsächlich ist es so, bei einer Verdopplung der Spannweite verfünffacht sich fast die Leistung, die das System erbringen kann. Das heißt, da kommen wir dann relativ schnell mit gar nicht so viel größeren Flügeln auch schon in den Megawatt-Bereich rein. Sonst würde das Ganze dann eben auch keinen Sinn machen.
Okay, jetzt hast du gesagt, besteht bei einem Landwirt, ist das auch so eure Zielgruppen, sag ich mal? Also wo macht es denn Sinn? Also welchen Use Cases seht ihr denn so?
Ja, genau, also das ist durchaus einer für die Anfangsphase, also gerade diese Anlagen im Bereich 100, 500 Kilowatt, da ist es so, dass wir natürlich noch deutlich kleiner sind als eine klassische Windkraftanlage und auch kostentechnisch schon noch Strom zu Kosten produzieren, die höher sind, als dass wir jetzt, sagen wir, auf der Netzebene im deutschen Strommarkt konkurrieren könnten. Sondern da geht es eben darum, Möglichkeiten zu finden, wo eine Anlage eben sinnvoll eingesetzt werden kann. Und jetzt bei solchen Fällen wie einer energieintensiver landwirtschaftlicher Betrieb, einen Industriestandort im ländlichen Raum, wo eben auch Fläche da sind, wo im Endeffekt die Energie, die produziert wird, selbst verwendet werden kann und der Kunde dann am Ende das rechnet gegen den Endkundenstrompreis, den er sonst bezahlen müsste, da macht es dann eben wieder Sinn. Mhm. Das sind so die Kontexte im deutschen, europäischen Raum. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen internationaler betrachtet, dann sind Microgrids und alles, was so in diesem Remote Distributed Energy Bereich läuft, sehr interessant, weil da gibt es halt Standorte, wo das Netz einfach nicht so ausgebaut ist, wie es in Deutschland ist, oder du sehr viele Stromausfälle hast. Und da ist es eben wichtig, kleinere, dezentrale Stromnetze zu schaffen, und da passen unsere Anlagen eben auch sehr gut rein. Also da haben wir auch schon ein paar Kunden, die eben, sag mal, genau solche Netze eben bauen, die Interesse an Windkraft haben, aber das mit klassischer Windkraft eben nicht umsetzen können, weil diese Anlagen einfach viel zu groß für diese Use Cases sind. Ja. Und je größer die Anlagen dann werden, desto mehr, sag ich mal, nähern wir uns dann natürlich den, sag mal, klassischeren Windkraftkunden an, die es heute für klassische Windkraftanlagen gibt. Heißt, die größeren Utility Companies oder Projektentwickler, die das eben heute für Megawatt-Windanlagen, Windkraftanlagen dann einfach tun.
Und wenn man jetzt in diesen internationalen Kontext nochmal schaut, so Microgrids, was muss denn der Betreiber können? Also muss der die Steuerung beherrschen, oder ist das was, das sozusagen so automatisiert funktioniert, dass derjenige gar nichts mehr tun muss, wenn das Ding einmal installiert ist?
Genau, das ist das Ziel. Der Prototyp, den wir jetzt aktuell haben, der fliegt ja auch schon automatisch. Also da sitzt keiner bei uns, der wirklich mit einem Joystick da das Ding steuert, sondern es ist rein die Software, die das System kontrolliert. Da geben wir wirklich nur den Befehl starte oder lande jetzt. Und so ist es dann eben im Endeffekt auch für den Kunden. Also das System wird dann installiert, in Betrieb genommen und dann in das Microgrid integriert. Das heißt, es muss natürlich von der elektrischen Verbindung und all dem gut passen. Aber das ist kein Hexenwerk. Und für den Kunden ist es dann am Ende so, dass die Anlage dann einfach läuft. Da gibt es dann bei uns noch die Möglichkeit, sag ich mal, bei uns im Office, dass die Anlage im, sag mal, dem Fuhrpark, den wir dann weltweit betreiben, überwacht wird. Das heißt, da können wir dann feststellen, falls irgendwas sein sollte mit der Anlage.
Also so Fernwartung sozusagen.
Genau, Fernwartung. Okay. Und dann kann bei Bedarf beispielsweise dann ein Techniker mal hingeschickt werden. Viele von diesen Microgrid-Entwicklern, die haben auch ihre eigenen Teams, die halt die ganzen Systeme betreuen, die sie schon haben. Das heißt, da gäbe es dann vielleicht eine kleine Schulung von uns noch, wie man unsere Anlagen eben wartet. Das ist alles, sag mal, dann recht standardisiert, kein Hexenwerk, da jetzt mal einen Rotor oder einen Motor zu tauschen oder sowas. Aber der Betrieb der Anlage ist dann autonom.
Mhm, okay. Wenn du es jetzt nebeneinander stellst, eine klassische Windkraftanlage und eure, was sind sozusagen, was sind die ökologischen Vorteile vielleicht, das eine, und was sind die Use Cases sozusagen, also wo grenzt ihr euch ab? Also wann macht das eine Sinn, wann macht das andere Sinn? Und wie unterscheidet sich das an der Stelle?
Ja, genau. Also von der ökologischen Perspektive her ist es natürlich hauptsächlich dadurch getrieben, dass wir einfach deutlich weniger Material verbrauchen. Du hattest es ja eingehend auch gesagt, 90% weniger Material, potenziell sogar noch ein bisschen mehr Einsparung. Das ist natürlich, also alles Material, was wir nicht brauchen, ist natürlich auch Einsparungen in all den Bereichen, die dann da reinspielen. Also ob das dann die damit verbundenen CO2-Emissionen sind oder, ich sag mal, das alles, was mit dem Sourcing von diesem Material zu tun hat. Gerade bei klassischen Windkraftanlagen, Stahl und Beton sind ja doch noch ein großer Teil davon, die natürlich jetzt auch intensiv sind. Bei uns ist es alles, oder die Haupt strukturellen Komponenten sind Aluminium, das heißt ein Material, was auch sehr gut rezyklierbar ist. Das heißt, da, selbst wenn unsere Anlage mal einen End-of-Life-Punkt erreicht, haben wir da eine gute Möglichkeit, das auch alles wieder weiter zu verwerten. So ist dann, was wir zumindest jetzt aktuell mal berechnet haben, der CO2-Footprint dann auch eben 80% geringer. zu dem, was eine klassische Windkraftanlage pro Kilowattstunde erreichen kann. Und damit natürlich ein guter Vorteil auch. Mhm. Der zweite Teil, Abgrenzung genau zu klassischer Windkraft, da genau, zum einen hängt es hauptsächlich an der Größe. Also klassische Windkraftanlagen, die heute wirtschaftlich eingesetzt werden, die starten ja so bei 2 Megawatt circa. Mhm. Das ist so die kleinste Anlagengröße, die man heute bekommt. Und dann ist es ja so, dass kaum jemand eine einzelne Anlage baut, sondern man baut direkt dann vielleicht einen kleinen Park, dann ist man aber schnell irgendwie bei 5 bis 10 Megawatt direkt. Das heißt, Windkraft funktioniert eigentlich heute nur für Leute oder Unternehmen, die auch wirklich diese Investitionen tätigen können und die diese Use Cases auch in dieser Größe haben. Mhm. Und das ist eben was, was wir ändern wollen, dass wir einfach Windkraft nochmal sehr viel dezentraler und verteilter einsetzen können. Aha. Deshalb auch der Start mit den kleinen Anlagen, bevor wir dann eben auch in den größeren Bereich gehen. Aha. Wenn wir dann in den großen Bereich gehen, dann ist es natürlich, sag mal, rein die Kosten, wo wir hauptsächlich uns unterscheiden, wo es in der Energie natürlich immer drum geht.
Ja. Und also jetzt so von den Einsatzmöglichkeiten, das heißt, ihr könnt ja eigentlich nicht in den Wald, logischerweise, ne? Also weil das macht ja mit dem Seil und so kann ich es mir jetzt gerade nicht vorstellen. Das heißt, es ist eher so freie Fläche, sprich jetzt eben, wenn es irgendwie eine landwirtschaftlich genutzte Fläche ist oder eine andere Brache oder so. Das heißt, es ist auch wahrscheinlich, unterscheidet sich so ein bisschen von dem, wo man die Flächen hat. Da meine Frage, weil wir ja gerade sehr viel über das Thema Vorrangflächen für Wind diskutieren, würde eure Anlage dann auch sozusagen in diese Flächen hineinfallen? Oder müsste, also was sozusagen geht ihr bei den Genehmigungsthemen? Was sind da so die Hürden? Weil ich stelle es mir gar nicht so leicht vor, es ist ja auch eine neue Technologie, die so noch nicht so in die Breite bekannt ist. Habt ihr da schon Kontakt zu den Genehmigungsbehörden? Was erwartet ihr da vielleicht noch an Kopfschmerzen, wenn man da so dran denkt, es in die Fläche zu bringen?
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, hast du schon richtig gesagt, relativ freie Flächen ist das, was wir idealerweise haben wollen. Auch einfach von den Windbedingungen, die da natürlich vorherrschen. Da ist es immer besser, man hat möglichst freie Fläche, weil dann der Wind auch stärker wehen kann. Wald ist jetzt erstmal auf den ersten Blick vielleicht kein Use Case, kann man aber auch umsetzen. Also so wie eine klassische Windkraftanlage einen Turm baut, könnten wir auch einen kleinen Turm bauen, der eben, sagen wir, bis zur Baumspitze geht und von da aus dann über den Wald fliegen. Das wäre auch möglich, aber ist natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Grundsätzlich von der Genehmigungsseite her ist es jetzt aktuell so, dass wir da schon auch im Kontakt stehen und auch, sagen wir, eine Genehmigung ja für unseren Prototypen auch beispielsweise schon bekommen haben. Das war in der Anfangsphase tatsächlich über eine Art so Drachen, Fesselballon Genehmigungen. Also da war das noch sehr, sehr frühe Phase. Jetzt inzwischen ist es so, dass wir mit dem Luftfahrtbundesamt im Kontakt stehen und da auch Anfang des Jahres eine Genehmigung erhalten haben. Das jetzt unter der neuen EU-Drohnenregulatorik. Da werden wir jetzt aktuell so gesehen, was für uns auch passt. Was auch nochmal ein Unterschied ist zu klassischer Windkraft. Also die werden ja zumindest im Luftfahrtbereich beispielsweise als Hindernis in Karten eingetragen. Also da ist schon mal ein Unterschied. Muss man aber sagen, aktuell, also da ist die Diskussion auch noch nicht komplett vorbei, weil es da auch Argumente gäbe, wie so eine Anlage von uns beispielsweise auch eine Art Hindernis sein könnte. Weil wir ja nur stationär an einem Punkt sind, auch wenn wir, ich sag mal, das System fliegt, ist es ja doch durch das Seil immer an den gleichen Punkt gebunden. Und da laufen tatsächlich auch aktuell Gespräche, weil da einfach noch ein bisschen Unklarheit ist zwischen Luftfahrtbundesamt, Ministerien, also da passiert auch ein bisschen was. Ja. Und da muss natürlich auch Klarheit am Ende her, weil wir natürlich auch, ich sag mal, gegenüber unseren Kunden und potenziellen Investoren natürlich auch zeigen müssen, da ist denn ein gangbarer Weg auch von der Genehmigungsseite her, dass das keine Hürde für Projekte sind. Also das ist auch was wichtig ist.
Also wo ich jetzt ständig immer auch Nachfragen habe, gerade bei dem Windkraftthema, militärische Ausschlussflächen, also geht es dann darum, wenn man in der Nähe von einem Flughafen, und wir haben ja doch auch militärische Flughäfen, dann ja. Radarflughöhen. Also das sind ja immer so Themen, wo man dann sehr schnell zwar einen geeigneten Windkraftstandort hat, der aber rausfällt, weil er wieder andere Hürden mit sich bringt. Sprich, solange das unter dieser Drohnenregulatorik ist, stellen sich diese Fragen nicht. Habe ich das richtig verstanden? Also erstmal.
Ja. Kann man jetzt so nicht direkt sagen, okay. Weil auch, also wir sind zwar eine Drohne, das macht manche Dinge einfacher, also weil die Art der Genehmigung auch eine andere ist. Mhm. Also bei uns wird, sag mal, der Betrieb des Systems als solcher dann, sag mal, gestattet und dann müssen wir natürlich auch für die einzelnen Standorte wieder schauen, dass wir natürlich da mit all den anderen Luftfahrtteilnehmern und Luftfahrtbestimmungen auch konform sind. Das heißt, wir selber hatten diesen Fall jetzt, ich sag mal, zum Glück vielleicht noch nicht, dass wir da jetzt tatsächlich in militärische Ausschusszonen reingekommen sind oder mit Radarprobleme hatten. Ich will aber nicht ausschließen, dass das auch der Fall sein wird. Also auch da müssen wir natürlich schauen, wie funktioniert das. Hier ist es natürlich auch wieder ein Unterschied der Technologie. Also wie beispielsweise wird unsere Anlage von Radaranlagen wahrgenommen im Vergleich zu einer klassischen Windkraftanlage. Also da muss man schauen, ob wir da vielleicht, dass wir weniger Material wiederum in der Luft haben, ob das vielleicht ein Vorteil ist und damit gearbeitet werden kann. Man hat natürlich den Vorteil bei uns, dass man im Zweifelsfall die Anlage auch kurzfristig mal entweder stationär schweben lassen kann oder landen kann, wenn es jetzt wirklich für bestimmte Fälle wirklich zwingend notwendig wäre. Das ist natürlich nicht das Ziel, was wir unbedingt haben, weil das natürlich dann wieder die Wirtschaftlichkeit von unserer Anlage auch mindert. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir mit dieser Anlage, wie sie ist und dieser vergleichsweise kleinen Seillänge, ist es auch so, dass wir manche Standorte auch besser nutzen können als klassische Windkraft, weil wir ja natürlich höher fliegen als eine Anlage gleicher Leistung, wenn man jetzt klassische Windkraftanlagen als Vergleich hernimmt. Und so passen wir einfach vielleicht in manche Standorte rein, wo eine klassische Windkraftanlage einfach beispielsweise jetzt auch mit solchen Geschichten wie 10H oder sowas einfach nicht umgesetzt werden können. Also das, die Möglichkeit gibt es schon.
Weil du jetzt 10H gesagt hast, also ich meine, eigentlich ist ja 10H Geschichte, ja, also wir haben ja mit Wind an Land gesetzt eigentlich das Thema abgeräumt, aber würde das theoretisch auch für euch greifen, also müsst ihr sozusagen auch die Abstandsregelungen jeweils zu der Wohnbebauung einhalten oder wie sind da die Regelungen?
Auch das ist noch eine Frage, die nicht ganz geklärt ist. Also in unserer Ansicht nicht, oder beziehungsweise wir sind nie an diesen Punkt gekommen, dass das in Frage gestellt wurde oder irgendwie markiert wurde. Man muss aber auch sagen, mit dem Prototypen, den wir jetzt aktuell haben, sind wir eben noch nicht durch ein komplettes Genehmigungsverfahren für eine fest installierte Anlage und einen dauerhaften Betrieb durchgegangen. Also beispielsweise das BIMSchG, was es ja dann hauptsächlich für Windkraft diesen Prozess beschreibt, da ist es ja beispielsweise in diesem Teil auch so, dass vieles da drin einfach für uns gar nicht zutrifft oder beziehungsweise nicht anwendbar ist auf das, was unsere Technologie am Ende ist. Also da langfristig braucht es da schon einfach eine gewisse, ja, ich sag mal, angepasstere Regulatorik für unsere Technologie auch. Mhm. Verstehe ich natürlich auch den Gesetzgeber, dass da natürlich auch ein gewisses Wechselspiel ist, solange da noch nicht eine Anlage wirklich oder solange die Technologie noch nicht an dem Bereich ist, dass sie wirklich jetzt kommerziell großflächig eingesetzt wird, kann man das natürlich erst nochmal liegen lassen vielleicht, könnte man als Gesetzgeber sagen, aber auf der anderen Seite macht es das für uns natürlich auch zu einem Risiko, wenn diese Klarheit nicht da ist. Das heißt, das muss schon auch zeitnah auch ganz gut geklärt werden.
Wer wäre da jetzt im Lead? Also sozusagen ist das Bundesgesetzgebung, wenn es BIMSch-Gesetz ist?
Genau, am Ende schon. Also da muss ich auch sagen, es gibt auch Dinge, die sich da sehr gut entwickeln. Also tatsächlich ist es mit dem Solarpaket, was jetzt Anfang des Jahres beschlossen wurde, da ist Flugwindenergie tatsächlich auch mit ins EEG aufgenommen worden. Ah ja, das heißt, das ist schon mal ein großer Erfolg, den wir da feiern konnten als Branche, dass wir diesen, sag mal, Ritterschlag vielleicht bekommen haben, da als förderfähige Technologie jetzt eben auch dabei zu sein. Und da ist es eben nicht nur, dass wir da jetzt einen eigenen Einspeisetarif haben für unsere Technologie, sondern was eben auch genauso wichtig ist, dass wir natürlich auch dieses erhöhte öffentliche Interesse haben, was Erneuerbaren ja jetzt zugestanden wurde. Das gilt ja für uns auch. Von daher bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, dass wir solche Themen auch geregelt kriegen. Gerade im Bereich Luftfahrt beispielsweise sind es natürlich einfach sehr viele Beteiligte oder Stakeholder, die natürlich auch mitreden wollen.
Okay. Kommen wir mal nochmal so ein bisschen zu den Anfängen zurück. Das kostet ja alles Geld. Ihr habt 2019 gegründet, jetzt sind wir 24, ist schon 5 Jahre her. Und ihr seid sozusagen kurz davor, es jetzt kommerziell hinzubekommen, aber da ist ja schon auch einiges passiert in der Zeit. Wie habt ihr das denn finanziert bekommen? Welche Fördertöpfe habt ihr vielleicht abgreifen können? Und was mich natürlich immer interessiert, was ist so die Bewertung aus eurer Sicht? Funktioniert das System gut bei uns? Wo könnte man vielleicht noch eine bessere Förderung hinbekommen? Ich meine, wer von der TUM kommt, der hat meistens schon ein ganz gutes Netzwerk im Rücken, aber trotzdem kann man ja immer noch besser werden.
Ja, genau. Also das, ja, das kann ich mir zustimmen. Also das, was wir da Unterstützung auch von Seiten der TUM oder Unternehmertum auch mitbekommen haben, das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Genau, also grundsätzlich ist es bei so Finanzierung ist bei uns eine Mischung aus Investoren und öffentlichen Geldern. Du hast ja beides angesprochen. Aktuell ist es bei uns so, dass wir so grob 30-35% tatsächlich über Förderungen, Grants in verschiedensten Formen oder auch Preise darüber Gelder bekommen haben. Der Rest ist Equity finanziert. Da sind es einmal die klassischen Investoren im VC Business Angel Bereich. Von den Förderungen, was wir mitgemacht haben, Exist war so ziemlich das erste bei uns. Das ist ja so in Deutschland auch das Standardprogramm, gerade wenn man aus der Wissenschaft ausgründet. Das hat uns schon sehr geholfen. Wir haben da das Gründerstipendium gemacht, also das kleinere Exist im Gegensatz zu dem Forschungstransfer. Das war tatsächlich in der Anfangsphase ein bisschen eine Frage für uns, ob wir nicht, also eigentlich aus unserer Sicht auch immer noch hätte der Forschungstransfer durchaus besser gepasst und wäre auch gerechtfertigt gewesen mit dem, was wir machen, aber wurde uns damals abgelehnt, weil wir vermeintlich das ja nur noch technisch umsetzen müssen und da keine Entwicklung mehr stattfinden muss. Also das ist so bis gewisse Kuriositäten, die man in diesen ganzen verschiedenen Förderprogrammen auch erlebt. Aber genau, am Ende hat es ja ganz gut funktioniert. Weitere Sachen, die wir mitbekommen oder mitgenommen haben, waren von Climate Kick ein Accelerator-Programm. Das war auch in der frühen Phase. Also Climate Kick ist ja eine EU, auf der EU-Ebene gefördertes Programm für innovative Klimatechnologien im weitesten Sinne. Und jetzt sind wir beispielsweise in 2 EU-Forschungsprojekten mit dabei, unter anderem auch mit der TU München und anderen Universitäten und Wettbewerbern im Feld, die noch ein paar auf die grundlegenderen Forschungsaspekte noch eingehen, was beispielsweise die Windverhältnisse in großen Höhen angeht. Das ist das eine Projekt, das andere ist jetzt ein Doctoral Network. Und dann gibt es natürlich, wo wir jetzt gerade auch in der Bewerbungsphase drin sind, den EIC Accelerator, also auch eine große EU-Förderung hochtechnologisch innovative Startups und Unternehmen. Also da gibt es schon sehr viel, würde ich sagen, was auch gut ist. Manchmal sind die Programme und die Bewerbungsprozesse dazu doch sehr aufwendig. Das muss man doch sagen, ist es oft ein bisschen unterschiedlich, wie so der Kosten-Nutzen da vom Aufwand her läuft. Also das muss man schon sagen. Wir haben auch ein Programm in den USA mal mitgemacht, den Y Combinator beispielsweise. Das ist da ein sehr bekanntes Accelerator-Programm. Die jetzt keine öffentliche Förderung sind, das ist ein privates Unternehmen, also da kann man jetzt den Vergleich auch nicht zu ich sag mal, einem deutschen oder EU-Behörde machen. Aber da, ich sag mal, war eine Entscheidung über Förderungen getroffen innerhalb von 3 Interviews via 10 Minuten. Also,
okay, krass.
Und irgendwie ein kleines Form. Und dann, da kann's sehr schnell gehen. Wie gesagt, das ist jetzt ein privates Unternehmen, die da auch sehr anders eben mit umgehen können, aber da können wir grundsätzlich schon besser werden. Und das ist natürlich auch was wir jetzt, sagen wir mal, perspektivisch schauend natürlich auch sehen. Mit dem Inflation Reduction Act in den USA gibt es einfach massiv viel Förderung, gerade bei der Projektumsetzung am Ende, wo es in manchen Bereichen in den USA wirklich sehr, sehr viel Förderung geben kann, um Kleinwindprojekte beispielsweise umzusetzen. Mhm. Das ist auch durchaus ein sehr interessanter Markt für uns, wo wir natürlich auch schauen, was für Möglichkeiten haben wir da. Und das ist natürlich gerade bei einer Implementierung von einem System wie dem unseren, muss man natürlich auch schauen, wo können wir das am Ende machen und wie groß sind die Hürden in dem einen oder anderen Land. Erste Anlagen werden wir schon in Deutschland auch umsetzen, einfach aufgrund der Nähe, die wir natürlich auch zu dem System haben wollen. Aber da muss man natürlich auch schauen, wo haben wir einfach die besten Bedingungen, um dann das Ganze auch wirklich in den Markt zu bringen.
Mhm. Dieser Y-Combinator, um wie viel Geld ging es da? Also kannst du auch grob sagen, war das fünfstellig, sechsstellig? Was kann ich mir da vorstellen?
Genau, die investieren tatsächlich in die Startups, die in das Programm reinkommen. Zu unserer Zeit waren es 150.000 US-Dollar. Okay.
Und sozusagen mit kurz, das ist natürlich cool, ja. Also ich meine, ich finde das immer spannend, weil natürlich höre ich, also ich spreche ja mit vielen Leuten und viele sagen eben, ja, Inflation Reduction Act macht einen riesen Unterschied und so. Ich meine, das ist natürlich ein System, also eine Denke, die anders ist als in Europa und auch als in Deutschland. Gleichzeitig ist es natürlich alles schuldenfinanziert, das muss man ja auch irgendwie, also sehen, ne, dass wir ja hier in Deutschland eine Diskussion um die Schuldenbremse führen. Und gleichzeitig finden wir alle ganz toll, wie dies die USA irgendwie auf die Reihe kriegen. Und also da spüre ich manchmal so einen, wie soll ich sagen, so einen Zwiespalt in mir, weil ich mir denke, okay, also so wie es die USA macht, das ist super und es funktioniert auch gut. Aber ich weiß nicht, ob es sich so eins zu eins übertragen lässt immer auf unser System. Aber es ist sehr spannend auch zu hören, dass es für euch natürlich auch macht total Sinn, ja, dass ihr sagt, wenn das dann vor Ort entsprechende Tax Cuts gibt und das natürlich dann extrem günstig wird, ist natürlich nachvollziehbar, dass ihr da sagt, das ist auf jeden Fall ein interessanter Markt für euch. Ja.
Ich sage auch nicht, dass alles da eins zu eins so wie es in den USA läuft, auf Europa umgesetzt werden kann. Das ist gar nicht der Punkt. Das ist halt, da spreche ich halt wirklich einfach aus unserer Unternehmensperspektive, wo das halt Möglichkeiten für uns sind. Und da, ich sag mal, ist es nicht oder kann es auch nicht unsere Aufgabe sein, sag ich mal, deutsche oder europäische Finanzpolitik mit.
Nein, das ist auch überhaupt nicht. Aber ich meine, für mich ist es tatsächlich, ja, ich führe ja diese ganzen Gespräche und auch da auch geht mir immer darum, Erfahrungsberichte zu bekommen und auch zu überlegen, was folgt denn daraus für unsere Policies hier, ja, also in Bayern, aber auch in Deutschland und Europa. Was können wir denn besser machen mit dem System, das wir haben? Also wir haben nicht dasselbe System, aber man kann ja trotzdem in dem System irgendwie die Dinge aufgreifen, genau. Ja, vielleicht, weil wir schon jetzt so ein bisschen im Vergleich der Systeme sind, was bringt euch denn der Standort Deutschland? Welche Vorteile vielleicht, auch was das Umfeld, das Ökosystem anbelangt? Und haben wir vorher schon ein bisschen angerissen. Wie ist gerade so das Setting für Erneuerbare? Also sind da die Rahmenbedingungen gut? Wo seht ihr noch Verbesserungsbedarf? Genau.
Ja. Genau, also grundsätzlich würde ich sagen, fühlen wir uns schon ganz gut hier aufgehoben in Deutschland und auch jetzt gerade Standort München mit dem Bereich, was wir machen, eher in so einem Hard-Tech, Deep-Tech Energiebereich. Da muss man schon sagen, ist hier natürlich nochmal oder ist vielleicht München auch der Spot to be in Deutschland. Gerade mit der TU haben wir natürlich auch, sagen wir mal, sehr viel Zugriff auf Talente. München als Stadt ist sehr attraktiv. Da macht es, sagen wir mal, das grundsätzlich einfach auch Leute hierher zu holen. Ja, vom Grundsatz her, alles, was um die, ich sag mal, Sozialsicherungssysteme macht jetzt beispielsweise Gründungen auch einfach. Also ich muss sagen, da kann man mit sehr, also gerade mit so Programmen wie Exist, die einen in der Frühphase finanzieren, gibt es schon sehr viel Gutes, um Gründungen in der frühen Phase zu unterstützen, ohne jetzt ein großes persönliches Risiko necessarily einzugehen. Also das ist schon sehr gut. Ich sag mal, Finanzierungsthemen in Deutschland, das ist schon auch immer wieder eine Sache. Also das merken wir ja auch. Also wir schauen beispielsweise auch nicht nur oder reden nicht nur mit deutschen VCs, sondern sind da schon auch durchaus im internationalen Kontext unterwegs, einfach weil da mit dem, was wir machen, gibt es halt einfach nicht so wahnsinnig viel dann. Das hat sich auch alles gebessert über die Jahre, also gerade in dem Klimabereich sind natürlich auch mehr VC-Fonds jetzt dabei. Das ist schon, geht schon alles in die richtige Richtung. Genau. Dann, genau.
Rahmenbedingungen, Erneuerbare. Also, du hattest ja schon Solarpaket genannt und so, aber.
Ja. Ja, also grundsätzlich würde ich auch sagen, gut. Bei uns sind es halt jetzt, ist es noch mehr die Fragen, wie wird unsere Technologie genau angeschaut? Also, da ist es bisher noch weniger, also jetzt zumindest akut für uns, weniger. Sag mal, wie ist das grundsätzliche Setting für Erneuerbare, sondern eher, wie wird tatsächlich konkret mit unserer Technologie umgegangen, sodass wir auch diesen Markteintritt tatsächlich dann schaffen können. Aber ja, ich sag mal, mit all dem, was sag mal, so global politisch passiert, gibt es ja sehr viel mehr einen Fokus auf, ich sag mal, Energieresilienz ist wieder ein sehr großes Thema geworden, dass man Produktionskapazitäten auch aufbaut oder erhält. Das sind ja alles Dinge, wo wir, sag ich mal, mit reinspielen, wo wir durchaus auch eine gute Perspektive sehen. Was aber dann auch wieder Dinge sind, wie wird beispielsweise Deep Tech behandelt oder mit solchen Themen gegangen. Da habe ich jetzt nicht unbedingt eine klare Meinung, aber jetzt beispielsweise Lilium war ja jetzt vor kurzem in den Schlagzeilen mit der mit der Bürgschaft, die da gemacht werden sollte. Also da ja, ich sage jetzt nicht, hätte man Lilium das zugestanden, dann wäre das alles gut gewesen. Aber da geht es natürlich schon um, sagen wir mal, ein bisschen grundsätzlichere Fragen. Also nicht jetzt zwingend an dem Beispiel, aber was wollen wir fördern, wie wollen wir grundsätzlich neue Technologien fördern und unterstützen. Und das ist jetzt beispielsweise eben was wir in diesem Luftfahrtbereich beispielsweise sehen, wie schnell und wie, ich sag mal, hilfreich kann dann eben Regulatorik auch sein, um zumal einfach uns die Möglichkeit zu geben, unsere Anlagen auch einzusetzen und zu zeigen, das spielt da alles mit rein.
Genau, jetzt haben wir kurz über das Thema Rahmenbedingungen gesprochen. Ich ende immer ganz gerne so ein bisschen mit Tipps für Gründerinnen und Gründer. Also was würdest du denn aus heutiger Sicht vielleicht anders machen, wenn du nochmal gründen würdest? Hast du irgendwie so ein Ding, wo du sagst, boah, den Fehler, den hätte ich mir schenken können? Und umgekehrt, was ist sozusagen so dein Haupttipp? Wie kann ich es anpacken, wenn ich irgendwie sage, ich hätte irgendwie eine gute Idee im Bereich erneuerbare Umwelttechnologien, Green Tech, sage ich jetzt mal. Und wie soll ich sowas anpacken? Also was ist sozusagen so der erste Punkt, wie man es machen sollte?
Ja. Also zum Thema wie anpacken oder wie loslegen, würde ich sagen, tatsächlich machen. Also es tatsächlich anpacken ist glaube ich schon das, wo es eigentlich drum geht. Also viel bei dem Gründungsthema ist glaube ich schon erstmal initial diesen Mut auch zu haben, das anzugehen. Natürlich, das soll irgendwo natürlich eine Grundlage haben. Man muss sich natürlich schon auch Gedanken machen und über die, sag mal, Implikationen da sich informiert haben. Wie gesagt, in Deutschland würde ich sagen, kann man eigentlich mit in einer sehr guten Weise gründen, ohne wahnsinnig viel persönliches Risiko erstmal aufnehmen zu müssen. Das macht es auf jeden Fall einfach. Es gibt viele Programme, die man mitnehmen kann, gerade wenn man eben aus diesem Uni-Kontext kommt mit Exist und einigen anderen Dingen. Da gibt es auf jeden Fall viel, was einen unterstützen kann. Und grundsätzlich würde ich vielleicht raten, einfach mit Leuten auch mal zu sprechen, die Reise schon angetreten haben. Also da sich einfach mal so ein bisschen Eindruck zu gewinnen, was das mit sich zieht. Ein Unternehmen zu gründen hat sehr viele positive Momente und hat auch sehr viel, was einen pusht und motiviert. Aber natürlich gibt es auch da Phasen, die mal nicht so schön sind oder wahnsinnig stressig sind. Also als junges Unternehmen in so einem Bereich kämpft man ja schon gegen sehr viele Hürden auch. Das gehört auch dazu. Aber es ist eine sehr erfüllende Tätigkeit, gerade wenn man auch sehr selbstbestimmt eben an Dingen arbeiten kann. Das kann ich schon sagen. Aha. Was ich jetzt persönlich anders machen würde, bei uns jetzt, wir haben sehr lange von der Produktseite her geschaut, dass wir tatsächlich noch ein kleineres Produkt anpacken. Also da war tatsächlich so 5 bis 10 Kilowatt eine Produktgröße, Aha. die wir angeschaut haben, das sich aber dann im Verlauf doch als, ich sag mal, nicht so sinnvoll herausgestellt hat, weil es einfach kostentechnisch nicht hinhaut. Da hätten wir, glaube ich, schon deutlich früher diesen Schritt machen können. Aber es hat jetzt nicht dramatisch uns nach hinten geworfen, weil die Entwicklung, die passieren musste, schon auch mit diesem, so oder so mit diesem Prototypen, den wir aktuell haben, passiert wäre. Ja. Also das vielleicht auch ein grundsätzlicher Rat an Gründer, immer mit Kunden sprechen. Also möglichst schnell, möglichst früh in Austausch mit potenziellen Kunden zu gelangen, um einfach solche Fragen früh zu besprechen. Was genau braucht ihr denn? Also im Endeffekt will man ja immer irgendein Problem lösen oder irgendwas anbieten, was tatsächlich auch gebraucht wird und wofür bezahlt wird. Und das findet man dann eben heraus, wenn man mit seinen Kunden auch spricht.
Ja, okay. Und noch ein Schlussgedanke, wenn du nach 2040 denkst, wie stellst du dir die Zukunft dieser Energiegewinnung vor? Wie ergänzen sich die verschiedenen Technologien und welche Rolle spielt da die Kitecraft-Technologie?
Ja, 2040, da haben wir auf jeden Fall Anlagen im Megawatt-Bereich, also sind, sag mal, von der Größe her dann äquivalent grob zu klassischen Windkraftanlagen. Das heißt, das Energiesystem wird dann in dem Mix hauptsächlich Solar, Wind in der klassischen Form und in unserer Form dann dargestellt werden, wo wir einfach sowohl deutlich mehr Standorte einfach für Wind möglich machen. Also es wird beides koexistieren. Ganz, ganz langfristig gesehen würde ich sagen, machen wir schon die bessere Windkraftanlage, aber da gibt es noch genug Potenzial, dass da beides erstmal fortbestehen wird. Wo eben in gerade 2040 dann gedacht, auch nochmal sehr viel Potenzial ist in dem Offshore-Bereich. Gerade Floating Offshore, also da, wo man nicht mehr mit klassischen Fundamenten arbeiten kann, das geht ja nur in Tiefen bis zu 50, 60 Meter, danach braucht man was Schwimmendes. Da ist es natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn man ein kleineres und leichteres System hat. Also da sehen wir noch viel, viel Entwicklungs- und Ausbaupotenzial, wo wir auch eine große Rolle spielen können. Also im Endeffekt wollen wir da in der Zeit dann, sag mal, neben Enercon, Vestas auch ein großer Energielieferant sein oder ein Hersteller von Windkraftanlagen.
Ja, es klingt super. Es ist eine tolle Vision und ich drücke euch die Daumen, dass das euch alles gelingt. Und ich glaube, es ist ja nicht nur für euch ein wichtiges Anliegen, sondern für uns als Menschheit insgesamt, sage ich jetzt mal, dass wir dieses Thema CO2-Neutralität im Energiesystem möglichst gut hinbekommen und alles nutzen, was es gibt und was, ja. Was einen Mehrwert bietet. Und insofern danke für deine Zeit, danke für den Einblick und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann auch in echt wiedersehen und wenn ich vielleicht bei der Einweihung eurer ersten großen Anlage dann auch dabei sein kann. Sehr und gerne. Genau, dann dir einen schönen Tag. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.